Und ihr Lieben, wir haben natürlich dadurch diesen Teil Anfang März dann hier verpasst, den zweiten Teil der Predigtreihe Zukunftsperspektiven, den zweiten Teil. Und da steigen wir dann heute wieder ein. Und es ist ja so, man lebt so sein Leben dahin und es ist irgendwie wie in so einem Hamsterrad und es ist fast ähnlich wie in diesem Film. Und täglich grüßt das Murmeltier. So viele Dinge sind immer ähnlich. Stimmt's nicht, wenn der Alltag so läuft? Es ist fast immer dasselbe, fast immer dieselben Abläufe. Du kommst dir vor wie gefangen in dem Film und täglich grüßt das Murmeltier. Und plötzlich fangen Dinge an zu passieren. Und dann kommt aber einiges durcheinander. Und ich meine nicht nur in deinem persönlichen Leben, nicht nur in deinem Familienumfeld oder, sag ich mal, in deiner Stadt oder Region und nicht nur national, sondern auf einmal 2020 global die Pandemie, der Covid-Virus. Und alle waren erschüttert, alle sind wach, wie rausgerissen aus diesem und täglich grüßt das Murmeltier. Und dann war irgendwie so ein Gewöhnungseffekt. Nach dem zweiten Jahr dachte man wieder, seid ehrlich, in diesem zweiten Pandemiejahr, wir erleben schon wieder und täglich grüßt das Murmeltier. Die Regierungen, die haben immer noch nichts dazu gelernt. Und immer wieder dasselbe. Das war doch das Jahr schon davor so. Und immer wieder dasselbe. Und dachte, wir sind wieder in dem Film gefangen. Bis wir dann vor knapp 5 Wochen wieder aufgewacht sind aus diesem Film. Stimmt's nicht? Und so viele, mit denen ich mich unterhalten habe und aus dem Umfeld, mit denen ich in Kontakt bin, auch durch die sozialen Medien. Also die geringsten Formulierungen sind noch, das Stichwort ist ja heute Zeit, ihr habt das schon so ein bisschen in den Liedern gemerkt, Zeit. Hey, wir leben in spannenden oder aufregenden oder ungewöhnlichen oder teuren Zeiten. Und das waren noch die geringsten Formulierungen, was am häufigsten vorkam. Hey, das ist eine besorgniserregende Zeit. Das ist bedrohlich, das ist eine richtig ernste Zeit. Ich weiß nicht, ihr werdet ja auch irgendwie Gespräche führen und euch auch Gedanken gemacht haben. Und als dann plötzlich klar war durch die Bilder, die wir mitkriegen, praktisch vor der Haustür, 2 Flugstunden von Berlin entfernt, an der Ostgrenze zu unserem Europa, bricht ein Krieg aus. Und wenn wir schon betroffen sind und zu Recht betroffen von diesen Bildern mit den flüchtenden Frauen und den Müttern mit ihren Kindern und die Kinder, die sich von den Vätern, die dann da bleiben müssen, verabschieden, das waren grausame, herzzerreißende Bilder. Wenn uns das schon anfasst und berührt, wenn wir nur die Bilder sehen, was ist mit den Leuten, die in dieser Realität leben? Wir kriegen es nur virtuell mit. Versteht ihr? Das ist heftig. Und wenn ein Olaf Scholz, der eigentlich eher ruhig und sachlich redet, wenn ein Olaf Scholz vor wenigen Wochen, unser Bundeskanzler, im Bundestag sagt, weil stärker kann man nicht formulieren, er sagt, das, was wir erleben, ist eine Zeitenwende. Das hat er wörtlich gesagt. Ein stärkeren Tobak kann man nicht auffahren. Wenn die Politik das so ernst nimmt und das sagt, wir erleben eine Zeitenwende, dann möchte ich euch erinnern, dass ich diesen ersten Teil im Januar ganz bewusst durch Geistesleitung, prophetisches Reden des Herrn, dass ich diese Predigtreihe deshalb angefangen habe, im Januar. Und es hat mich schon Monate, Jahre vorher bewegt. Ich habe da nur im engsten Kreis drüber gesprochen. Die engsten Leute wussten das schon länger. Dass 20 bis 22 globale Weichen gestellt werden in Richtung Endzeit. Der Herr hat nicht gesagt, dass er kommt, aber es werden Weichen gestellt, die entscheidend sein werden und wir sollen hellwach sein. Und dieser erste Teil, der ging ja darum, dass wir die Zeiten, in denen wir leben, richtig beurteilen. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann kann ich euch versprechen, das ist zeitintensiv, es ist 1 Stunde 20 Minuten, aber mein Herz war so voll, ich konnte mich nicht bremsen, ich musste das loswerden, was Gott mir gezeigt hatte. Da war so viel, ich weiß, 1 Stunde 20 ist lange. aber hör's nochmal nach, nimm dir eine Chipstüte oder schmier dir ein paar Brote, mach's dir gemütlich oder teile es ein in ein, zwei oder drei Teile und schreib mit, was ich da gesagt habe. Hör es dir bitte nochmal an. Das ist vom letzten Januarsonntag, weil da habe ich das nicht nur angedeutet, ich habe ganz klar gesagt, ich habe mich positioniert, ich habe euch ja auch gefragt, was erwartet, was passiert. Ich habe diese Umfrage gestellt und ich habe mich klar positioniert und habe gesagt, die goldenen Zeiten für unser Land und für Europa sind definitiv vorbei. Und darauf müssen wir und gerade als Christen, als Volk Gottes uns einstellen. Und deshalb hörst du immer mehr in unseren Kreisen, dass die Leute diese Frage stellen, leben wir in der Endzeit? Leben wir in der Endzeit? Und interessant ist, dass es diesen Begriff Endzeit, dass das gar kein biblischer Begriff ist. Den gibt es gar nicht. Die Bibel spricht immer wieder von bestimmten Formulierungen. Eine Formulierung, die sehr stark gebraucht wird, sie wird von Petrus gebraucht, sie wird vom Apostel Paulus gebraucht, ist die letzten Tage. In den letzten Tagen werden gräuliche Dinge passieren, schreibt der Paulus. Und dieses Wort Endzeit ist so, kamen die letzten Jahrhunderte auf und vor allem die evangelikalen, charismatischen, pfingstlichen Gruppierungen und Bücherschreiber aus Amerika haben diesen Begriff geprägt, der für uns jetzt allgemeiner Jargon geworden ist, Endzeit. Die Bibel redet von den letzten Tagen. Wir gucken uns einen dieser starken Texte, wo dieser Begriff die letzten Tage vorkommt. Wir gucken das bei uns mal an bei dem beim Apostel Petrus, der nach Pfingsten die erklärenden Worte dann da sagt, wo die Leute zusammenlaufen, denken, was ist da los? Sind die betrunken? Was geht denn hier ab? Apostelgeschichte 2 haben wir, ne? Ja, 16 bis 21, lest auch nach der Hoffnung für alle Versionen. Da sagt der Apostel Petrus zu dieser Menschenmenge, die zusammenläuft, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jeden Tagen meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen, Blut, Feuer und dichten Rauch. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Wer dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Amen. Interessant, ne? Der Beginn der biblischen letzten Tage, in unserem Jargon immer genannt Endzeit, wird hier ganz und klar eindeutig von Petrus festgesetzt, und zwar mit der Erfüllung der Prophetie des Joels. Und das ist eine Festsetzung der Schrift. Er redet in der Eingebung durch den Heiligen Geist und sagt, die letzten Tage beginnen mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Wow, was für eine Feststellung. Und deshalb ist die Antwort zu dieser Frage, leben wir denn in der Endzeit? Eindeutig ja. Nur, das hätten wir vielleicht gar nicht gedacht, dass die Endzeit bereits so lange schon geht. 2000 Jahre seit dem ersten Kommen von Jesus redet die Bibel von den letzten Tagen, für uns dieser Begriff Endzeit, der sich etabliert hat. Also schon Petrus, Paulus und die Jünger, die Apostel, bis jetzt lebten in der Endzeit. Und wenn eine Generation sagen kann, wir leben in der fortgeschrittenen Endzeit, dann sind es wir, die wir gerade jetzt leben, ohne jegliche Übertreibung. Einfach, faktisch und nüchtern festgestellt. Mit diesem Thema, ihr könnt euch mal erinnern, ich habe mal über Nüchternheit geredet, auch bei geistlicher Kampf, und habe dieses Studium gemacht über Nüchternheit, und das ist vor allem nicht nur bei geistlichem Kampf, sondern auch bei der Wiederkunft des Herrn, ist große Nüchternheit gefragt. Wenn man ganz sachlich daran geht. Und ich habe ja meterweise Literatur über Eschatologie, über Endzeitlehre. Und die meiste, weil ich beschäftige mich jetzt ungefähr 40 Jahre mit dem Thema. So alt bin ich schon. Und irgendwann merkst du, die Bücher kannst du aussortieren. Das ist Quatsch, was da geschrieben worden ist. Das ist Bildzeitungsexegese. Es ist wirklich, dann kannst du, das ist wirklich krass. diese sind so, naja, und dann gibt es einige wenige Schätzchen, du sagst, das ist richtig gut. Aber das sind wirklich nicht viele. Und das ist wirklich interessant, Leute. Ja, wir leben in der Endzeit und wir leben in der fortgeschrittenen Endzeit. Und als Christ leben wir ganz generell in einem Spannungsfeld. Und ihr wisst, dass man in die Bibel was hinein interpretieren kann. Und ich hasse das. Das habt ihr vielleicht auch festgestellt, wenn ihr mal so Bücher gelesen habt. Und dann, vor allem die Amerikaner und auch der John Darby und so weiter. Die teilen alles in Halbzeitalter und Fahrpläne ein. Kennt ihr das? Ist euch das bekannt? Diese Halbzeitalter. Und ich sage euch, nehmt Abstand von diesen ganzen Fahrplänen. Nehmt Abstand von diesen Grafiken. Das hilft uns so ein bisschen zum Verständnis. Oder am schlimmsten sind die Romane, die damals in den 90ern, da habe ich meine Gemeinde in Norddeutschland schon gewarnt. Wie heißt die Finalreihe oder was, glaube ich. Ne? Das ist nichts als Geldmacherei wie eine TV-Serie, weil es entstehen Bilder im Kopf, dass du erwartest, es ist genauso wie in den Romanen. Und dann war es wie bei den Juden, es war ganz anders, als der Messias kam, stimmt? Es ist gefährlich mit diesen Bildern, Leute. Deshalb, auch diese Heilszeit, da liest sich interessant von den Brüdergemeinden. Es ist interessant, ich mich jahrelang mit beschäftigt. Viele lehren das. Aber es ist ein Unterschied zwischen Bibel-Exegese und Eisegese. Exegese ist, ich hole aus der Bibel heraus, was wirklich da drin steht, oder ich interpretiere meine Vorstellung, Gedanken da hinein. Und das ist, was oft im Leib Christi und von Lehrern, die auf Kanzeln stehen, passiert, dass sie ihre Gedanken in die Bibel, in die Schrift hinein interpretieren. Wir dürfen nur herausholen, was in der Schrift steht. Und ihr wisst, dann ist von so und so vielen Zeitaltern die Rede. In der Bibel selbst klar erkennbar sind wirklich nur zwei Zeitalter, zwei Zeitabschnitte. Und zwar redet die Bibel, auch schon bei den Juden, auch im Alten Testament, sie redet einmal von dem gegenwärtigen bösen Zeitalter, wo jetzt der Fürst dieser Welt herrscht, und dem zukünftigen Zeitalter, wenn der Messias kommt und seine Friedensherrschaft und seine Gerechtigkeit auf der Erde aufrichtet. Könnt ihr mir folgen bis dahin? Das ist ganz klar in der Schrift. Das haben schon die Juden geglaubt. Das haben die Urchristen geglaubt. Das ist eindeutig in der Schrift erkennbar. Diese zwei Zeitalter, das Böse, Gegenwärtige und das Zukünftige, das goldene Zeitalter, was der Messias aufrichten wird. Das ist eindeutig erkennbar. Und die Juden haben dann einen Fehler gemacht. Sie haben nämlich gedacht, wenn der Messias kommt, dann macht er einen Cut, einen ganz harten Schnitt. Wenn er kommt, dann schmeißt er die Römer raus und sofort richtet er seine Weltherrschaft auf, als Jesus damals kam. Und dann waren sie enttäuscht. Da war nämlich der Tag, wo er einritt nach Jerusalem. Und da hätte er entweder zum Palast der Römer reiten können, wo die sind, oder zum Tempel. Und er ist nicht zum Palast der Römer geritten. Er ist nicht zu Pilatus, hat ihn nicht abgesetzt, er ist zum Tempel geritten. Es war nicht dran. Die Juden waren enttäuscht. Und so müssen wir aufpassen. Wir leben nämlich in einem riesigen Spannungsfeld. Und das müssen wir verstehen, was passiert. Das böse Zeitalter ist nicht abrupt beendet worden mit dem kommenden Messias. Aber, und das ist das Verrückte, trotzdem hat das gute Zeitalter, das Wunderbare, es hat schon angefangen mit dem Zeitalter der Gnade. Es hat schon begonnen. Und das Verrückte, und Gott macht ja immer wieder Sachen, das ist in unserem persönlichen Leben so, und das ist auch heilsgeschichtlich so, Dinge, die du nicht als Mensch erwartest. Stimmt's? Da sagt die Schrift doch ganz klar, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Meine Pläne sind nicht eure Pläne. Sie sind weitaus höher. Und so macht Gott nicht Schluss mit dem Bösen, sondern er hat den Satan zwar besiegt am Kreuz, das ist richtig, aber der ist ja noch nicht gefangen gesetzt, stimmt's? Und er richtet noch viel Schaden an. Und so ist das für uns so ein riesiges Spannungsfeld. Und an manchen Tagen sind wir so verwirrt und kriegen es nicht zusammen und denken, ja, wie kann denn das alles sein? Ihr lieben Leute, wir leben in einer Übergangszeit und die geht schon länger. Die geht schon länger. Da ist das böse, gegenwärtige Zeitalter. Und es überlappt sich gerade, wo das erste Kommen von Jesus war. Und dieses Reich ist im Verborgenen. Das Böse, das ist offensichtlich. Und du siehst das also, wenn du die Nachrichten und die Zeitung, ne, alles Böse. Aber Gott baut trotzdem sein Reich in dieser überlappenden Zeit. Und er tut das im Verborgenen. Das ist inwendig in uns, ist das Reich Gottes schon angebrochen. Seid ihr bei mir? Könnt ihr mir bis dahin folgen? Weil das ist unheimlich wichtig. Und wir leben in diesem Spannungsfeld. Und ein Gleichnis, ich kann heute nicht diese ganzen Texte lesen, das raubt uns so viel Zeit, aber ich kann es zitieren, wo Jesus es in diesem Gleichnis vom Unkraut und Weizen, da erklärt er das so gut, dieses Spannungsfeld, was da passiert, wo er erzählt von diesem guten Kornbauer, der die Saat aussät und über Nacht kommt sein Feind. Das habt ihr bestimmt schon mal gelesen oder auch schon mal eine Predigt drüber gehört. Und in der Nacht sät er üble Saat, Unkraut dazwischen. Am nächsten Morgen sind die Diener ganz entsetzt und wollen das Unkraut ausreißen. Doch der Landmann, der Bauer, der befiehlt seinen Dienern, lasst den Weizen und das Unkraut zusammen aufwachsen. Habt ihr bestimmt schon mal gelesen oder gehört? Ja? Lasst das wachsen, damit man genau sehen kann bis zur Ernte, was ist was. Und später erklärt Jesus seinen Jüngern dieses Gleichnis. Und das ist oft, wenn du nur ein bisschen weiterliest, weil dann kommt noch so ein paar Verse ab, ein Einschub von etwas und ein paar Verse weiter, erklärt Jesus seinen Jüngern dieses Gleichnis höchstpersönlich. Und dann sagt er, dieser Landmann, das ist Gott. Und der Acker ist nicht die Gemeinde, sondern es ist die Welt. Und indem Gott gute Saat sät, sagt er ja aus, Gott hat gute Pläne, gute Absichten mit dieser Welt. Und der Teufel hat böse Absichten, er möchte das Gute, was Gott tut, vereiteln. Er verunreinigt die Schöpfung. Und und die Diener Gottes sind entsetzt. Es ist ja schon schrecklich auf dieser Erde. Man müsste einen Kreuzzug gegen das Böse machen. Kennt ihr auch. Und ich war als junger Pastor, war ich auch. Dann habe ich meine Gemeinde, lasst uns, damals war das noch mit diesen ganzen Anrufen. Heute ist das ja mit Streamingdienst, das hat keinen Wert mehr. Aber früher, könnt ihr euch erinnern, ich habe viele mobilisiert gekriegt. Lasst uns anrufen, weil manchmal kamen schon Sendungen nach 7:45 nach der Tagesschau, wo du gedacht hast, da sind noch Kinder wach. Da ging das los mit RTL in den 90er-Jahren, könnt ihr euch erinnern. Da haben wir viele mobilisiert, weil wir gehört haben, ein Anruf zählt für 4000 Stimmen. Und da war ich auch so dabei, ein Kreuzzug gegen das Böse. Und ihr Lieben, es ist nicht unser Job auf dieser Erde, wo der Fürst der Finsternis herrscht, einen Kreuzzug gegen das Böse zu führen. Stimmt's? Jesus sagt, erklärt es, nicht ausreißen, es ist nicht euer Job, sondern, weil das Gefährliche ist, wovon Jesus da redet, ist, dass es in Israel diesen Lorch gibt, der dem Weizen ganz erstaunlich ähnlich sieht. Vor allem in der Wachstumsphase, wenn er heranreift. Das bedeutet nämlich, du würdest, wenn du versuchst, das auszureißen, würdest du auch den guten Weizen, du würdest die gute Frucht mit ausreißen. Und das möchte Gott nicht, sondern er sagt, lass beides wachsen bis zum Ende der Welt und dann ist es nicht euer Job, dann sende ich meine Engel, dann ist die Ernte und sie scheiden das aus. Dann wird das Unkraut ausgerissen und es wird verbrannt. Ein ganz wichtiges Ding. Es ist nicht dein und mein Job, einen Kreuzzug gegen das Böse in dieser Welt zu führen. Wer das macht, vergeudet alle seine Kraft. Wir haben einen anderen Job, stimmt's? Wir haben Jünger zu machen, wir haben die Verlorenen zu suchen. Unser Job ist ein ganz anderer Job auf diesem Planeten. Und ihr Lieben, weil wir in dieser Überschneidung dieser Zeitalter leben, muss man sich da erstmal dran gewöhnen, das Verstehen, das Gute und Böse wächst gleichzeitig auf. Bei unserer Rettung und Wiedergeburt hat Gott uns den Heiligen Geist geschenkt. Wir haben Buße getan und wir wurden aufgenommen in das Reich Gottes. Das ist so schön. Wir sind jetzt schon Teil des Reiches Gottes. Wenn du Christ bist, gehörst du zum Reich Gottes. Es ist schon da. Theologisch wird das ja diskutiert und debattiert, dieses Ganze, wovon ich hier rede, mit dieser Überlappung. Mit dem Kommen des Reiches Gottes, ist das Reich Gottes schon da oder ist es noch nicht da? Das ist heftig, diese Diskussion. Und jetzt gibt es die Antwort. Ja, das Reich Gottes ist angebrochen. Es ist mit Jesus zu uns auf die Erde gekommen. Aber das ist nur Antwort 1, wie die Theologen sind. Ne? 2 Theologen, 3 Meinungen. Das ist nur Antwort 1. Dann kommt Antwort 2. Nein, das Reich Gottes ist noch nicht angebrochen auf dieser Erde. Und jetzt? Hä? Wähle. Und das ist Quatsch. Da kannst du nicht wählen, sondern hier ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Es stimmt tatsächlich beides. Ja, Das Reich Gottes ist mit dem Kommen Jesu angebrochen. Denn zu Dienstbeginn, und das berichtet das Markus-Evangelium herrlich schon gleich im ersten Kapitel, der hält sich gar nicht mit der Geburt auf, der lässt Jesus gleich auftreten und zu seinem Dienstbeginn sagt Jesus was? Kehrt um und glaubt an das Evangelium, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Nämlich mit ihm, in Gestalt des Königs dieses Reiches, ist das Reich Gottes auf die Erde gekommen. Das stimmt, das kann man theologisch wirklich sagen. Das ist interessant. Allerdings gibt es auch andere Bibelstellen. Und da merkt ihr, wir wollen sortieren, wir wollen diese Fahrpläne haben. Und jetzt kommt diese Überlappung. Das andere ist aber auch wahr. Und dann hast du die Römerstelle, Römer 8. Da steht die Schöpfung, die wartet noch sehnlichst, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die seufzt und stöhnt und wartet auf diesen sichtbaren Durchbruch des Reiches Gottes. Lass uns das doch mal lesen. Römer 8. Verse 18 bis 23, diesmal nach der neuen Genfer Übersetzung. Im Übrigen meine ich, schreibt der Apostel Paulus, dass die Leiden der jetzigen Zeit, ne, böses Zeitalter, wo der Satan noch herrscht, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne dafür etwas zu können. Und damit ist natürlich gemeint, die Pflanzenwelt, die Tierwelt, die Menschen konnten was dafür. Ihr versteht, die Schöpfung muss mitleiden mit unserem Sündenfall, ist ja völlig klar. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Halleluja! Das ist großartig. Aber es zeigt, es ist dieses verrückte Spannungsfeld. Ja, das Reich Gottes ist schon da, aber verborgen. Und durchbrechen in Herrlichkeit wird es erst bei dem zweiten Kommen unseres Herrn. Und das ist etwas, was wir nicht nur theologisch begreifen müssen, eigentlich fühlen wir das so oft in unserem Leben. Wie oft, da müssen wir mal ehrlich sein, auch als Christen spüren wir an manchen Tagen unser Menschsein, unsere Schwachheit, unsere Vergänglichkeit. Und wahrscheinlich besonders oft montags morgens, wenn man raus muss und dann kommt dieses Hamsterrad wieder. Und dann fühlen wir uns besonders erdverbunden. Ist das Bett so schön wärm? Man möchte das Bett gar nicht verlassen, stimmt's? Alles so, oh, so bedrückend auf der Erde, so viel Lasten, so viel Druck und so viel Stress. Ich bleibe im Bett. Seid ehrlich. Das ist, weil du in diesem bösen Zeitalter lebst. Das ist nicht schön eigentlich in diesem bösen Zeitalter. Und dann hast du wieder Phasen. Dann haben wir Tage. Ey, seid doch ehrlich. Da sind wir sowas von gut drauf. Das Wetter ist gut. Wir sind so energiegeladen. Wir sind so voll Geistes. Wir denken, ich könnte jetzt meinen ganzen Ort für Jesus gewinnen. Seid doch mal ehrlich. Das ist irgendwie so krass. Und dann spürst du in solchen Momenten und an solchen Tagen irgendwie auch die Gegenwart Gottes, entweder in der Anbetungszeit oder im Wort, wenn du im Wort bist oder wenn du das Wort verkündigt hörst. Dass du spürst, die Gegenwart Gottes ist so nah, sie ist so intensiv. Ich bin dem Himmel so nah. Kennen wir das nicht alle? Und wir alle als Christen leben in diesem Spannungsfeld. Mal so und mal so. Und es zeigt nichts anderes, als dass du wirklich ein Christ bist. Es zeigt, ja, das Reich Gottes ist inwendig in dir. Es ist schon zu dir gekommen. Du machst Erfahrung dieser wunderbaren Herrlichkeit. Genieße diese Momente. Weil das ist ja erst ein Angeld. Das Volle wird noch ausbezahlt. Das kommt ja erst noch. Das bricht ja noch durch. Und dann erleben wir diese schreckliche Wirklichkeit dieses bösen, gefallenen Zeitalters. Das ist einfach Realität. Und das kann man nicht wegdrücken. Und wenn dir Leute begegnen, oder wenn Verkündiger zu euch kommen, die sagen, ach, ihr seid ja alles noch gar keine Überwinder, ihr lebt ja gar nicht im Sieg. Dann glaubt ihnen nicht. Das ist alles Quatsch und das ist alles Übertreibung. Wir leben in diesem Spannungsfeld. Kann ich eine Bestätigung von euch haben? Wer nicht in diesem Spannungsfeld lebt, ist ein Schwärmer. der nicht realitätsbezogen lebt. Wir wünschen uns in der Politik so oft nicht da die Fundis, sondern Realpolitiker. Wir brauchen auch in den Gemeinden Realchristen. Amen. Realchristen, nicht diese Spinner, die, oh, das ist so. Das ist, nee, das ist gar nicht so. Das ist wirklich so. Immer wieder und immer wieder. Und das ist ein Zeichen, dass dein Christsein echt ist, nichts anderes. Weil wir alle in diesem Spannungsfeld leben. Und über kein Thema hat Jesus so viel gelehrt, wie über das Thema des Reiches Gottes. Und er hat das ja vor allem in so vielen Gleichnissen über das Himmelreich oder über das Königreich der Himmel oder Reich Gottes. Die Evangelisten benutzen unterschiedliche Begriffe, aber es wird immer dasselbe gemeint. Es ist immer dasselbe gemeint, die Königsherrschaft Gottes. Und wenn du diese Gleichnisse, diese Lehren mal von Jesus genau betrachtest und wirklich genau analysierst, dann ist es so fast Hälfte, Hälfte. Und das ist sehr interessant, dass du sie in eine Gruppe einteilen kannst, wo Jesus praktisch lehrt, hey, das Reich Gottes, es ist wie eine prozesshafte Entwicklung, verborgen, inwendig, die braucht viel, viel Zeit mit dem Wachstum. Das ist interessant. Und da haben wir diese Beispiele von diesen winzigen Samenkörnern, die Gott ausstreut. Und die müssen dann ja erstmal in den Boden eindringen, in das Herzen von Menschen eindringen. Und dann müssen sie sich da festigen, dann müssen sie Wurzeln schlagen. Und erst wenn sie Wurzeln geschlagen haben, können sie dann wachsen in diesem Boden und können hervorkommen und können dann aufwachsen, können reifen und können irgendwann erblühen und kommen zur Frucht. Und so erklärt Jesus das Reich Gottes prozesshaft, verborgen. Und irgendwann kommen die guten Früchte so hervor, dass alle Menschen das sehen können. Aber ansonsten, es ist verborgen in uns. Niemand kann das Reich Gottes sehen. Und es ist lange und verborgen, langwierig. Und die andere Hälfte der Gleichnisse ist, und das ist jetzt fast wie ein Widerspruch, denkst, wo Jesus dann lehrt, hey, das Reich Gottes, es kommt urplötzlich, ganz unvorhergesehen. Wie bei dem Dienstherr, der außer Hauses geht und dann zu seinen Knechten zurückkommt. Bei den 10 Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. Die warten und warten und es verzögert sich. Es dauert also lange, bis er wiederkommt. Und weil es so lange dauert, pennen die alle ein. Und es scheint ein scheinbarer Widerspruch zu sein. Was Jesus sagen will, das ist die Realität meines Reiches. Und dieser Übergangsphase, jetzt ist das Reich Gottes angebrochen, aber verborgen. Und es wächst ganz langsam, prozesshaft. Und wir wollen oft, zieh die Frucht, du willst schon da drin, wächst doch schneller. Oder am Baum schütteln, du willst an den Baum schütteln, dass die Früchte darunter kommen. Dabei ist das Pflänzchen erst gerade da. Und verstehst du, wir rütteln manchmal an Menschen. Macht das nicht. Macht es nicht. Oder einem Schmetterling helfen aus dem Kokon. Und ihr wisst was. Wir machen mehr kaputt als alles andere. Das Reich Gottes wächst langsam, verborgen und uninwendig. Und dann kommt der Tag, wenn er wiederkommt, da bricht dieses Reich mit Macht und mit Herrlichkeit. Plötzlich kommt die Invasion des Himmels auf diese Erde. Das ist wichtig und es ist kein Widerspruch. Und es ist so wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Und weil wir über Endzeit oder die letzten Tage reden, lass uns überhaupt noch mal zum Schluss mal Gedanken machen über den Begriff Zeit. Zeit, nicht nur Endzeit der letzten Tage. Weil ich habe gesagt, wir leben seit dem ersten Kommen Jesu in der Endzeit. Aber generell leben wir erstmal alle als Geschöpfe in der Zeit. Alles, was geschaffen ist, die ganze Schöpfung lebt innerhalb der Zeit. Egal, wo du hingehst, jede Pflanze, jeder Baum lebt in der Zeit. Amen. Jedes Tier, dem du begegnest, ist und lebt in der Zeit. Und ganz wichtig, nicht nur die sichtbaren Dinge und sichtbaren Geschöpfe leben in der Zeit, auch die Engel Gottes und auch die Dämonen und Mr. T persönlich lebt auch in der Zeit. Versteht ihr? Es ist wichtig. Sie leben alle Geschöpfe, leben in der Zeit. Seid ihr bei mir? Könnt ihr mir bis hierher folgen? Und es ist so wichtig, dass wir ein richtiges Verständnis von der Zeit haben. Wenn wir die Zeit und diese ganzen Dinge mit Gott und der Bibel, wenn wir das nicht zueinander kriegen, dann werden wir immer verschroben und schräge Auslegungen und Gedanken haben. Und deshalb ist das so wichtig. Und jetzt kommt der Hammer. Wenn ihr nicht zugehört habt bis jetzt, jetzt kriegt Mickey Maus Ohren. Jetzt müsst ihr Mickey Maus Ohren kriegen. Und genau zuhören. Es ist für unser theologisches Verständnis, für unser Wachstum als Christen, damit wir die Dinge der Bibel so richtig verstehen, so wichtig zu begreifen, dass sogar der Schöpfer, der allmächtige Gott, nicht außerhalb der Zeit lebt. Die himmlische Welt lebt nicht außerhalb der Zeit. Das hat mich damals geschockt, als ich das erste Mal begriffen habe. Das schockt, das elektrisiert einen. Das ist was? Das ist eine unbiblische, griechisch-heidnische Vorstellung, dass Gott und die himmlische Welt außerhalb der Zeit leben würde. Zeit ist etwas ganz Reales. Für die Schöpfung und auch für den Schöpfer ist die Zeit real. Ganz wichtig, das zu verstehen. Die Zeit ist real für Schöpfung wie auch den Schöpfer. Nur mit einem feinen Unterschied. Gott altert nicht. Versteht ihr? Gott altert nicht. Wenn wir die Bibel lesen, dann immer mit dieser wichtigen biblischen Erkenntnis, wir haben es mit einem Gott zu tun. Wir lesen da in unseren deutschen Übersetzungen auf diese Begriffe, habt ihr bestimmt schon oft gelesen, unser Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn du dann im griechischen Grundtext guckst, da steht da von Äon zu Äon, von Zeitalter zu Zeitalter. Versteht ihr? Von Zeit zu Zeit zu Zeit zu Zeit ist Gott Gott. Das ist wichtig. Das muss man wirklich verinnerlichen. Allerdings, und das hat mein Opa gesagt, früher als ich jünger war, habe ich das oft nicht verstanden. Heute sage ich, Mensch, Opa, du hast recht gehabt. Der Opa hat tolle Sachen gesagt. Mein Opa hat gesagt, Jung, im Himmel laufen die Uhren anders. Und er hat recht, ich bin jetzt selber Opa und ich weiß, die Uhren, wenn man älter wird, laufen die Uhren dann auch langsamer. Die laufen irgendwie schneller. Ne? Stimmt's nicht? Sag mal ehrlich. Denkst, was ist hier los? Wer hat an die Uhr gedreht? Es ist wirklich schon so spät. Ja? Und im Himmel laufen die Uhren anders. Und jetzt möchte ich, dass wir mal einen Text betrachten. Ein Wort von dem Fisherman's Friend. Der hat ja zwei Briefe geschrieben, der Fisherman's Friend. Wir gucken uns mal den zweiten Fisherman's Friend an. Kapitel 3, Vers 8. Das ist der Petrus. Der Petrus schreibt, und in diesem Zusammenhang, in diesem Kapitel ist ganz viel von den letzten Tagen, von der Endzeit die Rede. Er schreibt, in den letzten Tagen werden Spötter aufkommen. Er sagt, wo bleibt denn die Verheißung? Wo kommt der denn? Wann kommt der denn? Der kommt doch gar nicht. Und dann erklärt der Petrus, hey, der kommt schon, macht euch mal keine Sorgen. Der kommt, er erfüllt alle seine Verheißungen. Aber dieses eine sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei uns, ein Tag bei den Menschen, bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Das ist so eine andere Zeitrechnung. Wenn wir denken, hey, das kann doch nicht schon sein, 2000 Jahre Endzeit und Jesus sagt, ich habe jetzt 2 Tage gewartet, bis ich wiederkomme. Ihr versteht, ne? Versteht? Das ist was ganz anderes. Und vielleicht kommt er am dritten Tag wieder. Ich will, Zeit und Stunde weiß niemand. Aber die Uhren laufen im Himmel anders. Und etwas ganz Wichtiges auch noch. Die Zeit bewegt sich für alle gleich. Für alle, alles was geschöpflich ist, für jede Pflanze, für jeden Baum, sie läuft für alle gleich. Und zwar in eine Richtung, sie läuft immer nach vorne. Versteht ihr? In manchen Augenblicken denken wir, die Zeit steht still. Gibt's denn so solche Momente? Oder wir würden gerne, der Moment ist so herrlich, lass uns die Zeit anhalten. Stimmt's nicht? Aber in Wirklichkeit kann man die Zeit nicht anhalten. Sie bewegt sich in eine Richtung. Oder wenn du eine Sanduhr nimmst, ne? Es läuft immer. Es läuft immer weiter. Weiter. Wenn wir gerade sagen, jetzt ist Gegenwart. Jetzt war es schon wieder Vergangenheit. Sie läuft immer nur in eine Richtung. Und zwar für alle. Ausnahmslos. Sie läuft von der Vergangenheit in die Gegenwart und von der Gegenwart in die Zukunft. Und unser Gott ist der Gott, der da war, der da ist und der da kommt. Er ist der Gott, der Herr der Vergangenheit,
der Herr der Gegenwart und der Herr der Zukunft. Und es ist so wichtig, das zu begreifen. Kein Geschöpf, kein Baum könnte, der abgesägt wurde, sagen, ich will zurück an meinen Platz. Er kann nicht zurück in die Vergangenheit reisen. Ihr versteht. Kann der Baum nicht. Der ist abgesägt. Das ist in der Vergangenheit passiert. Und was in der Vergangenheit passiert, ist real für die Schöpfung. Es ist real für den Baum. Ein Tier wurde geschossen und wurde erlegt und wird jetzt zubereitet, das zur Verspeisung. Sagen wir ein Hirsch oder ein Reh. Das kann nicht zurück, ihr versteht. Ja, es geht nicht. Das gibt's nur im Film. Zeitreisen ist interessant. Als Roman oder als Filme kann man das gerne angucken. Aber Zeitreisen sind Märchen. Es gibt keine Reisen in die Vergangenheit. Das kann niemand. Es kann kein Mensch. Und ganz wichtig, Leute, ihr werdet gleich hören, dass das nicht nur ein schlechtes Ding ist, was einmal passiert ist, dass man da nicht zurück kann, das nicht ungeschehen machen kann. Das ist ja, wäre ja manchmal ganz toll. Ne? Hätte ich das bloß nicht gesagt. Ihr kennt sowas. Ach, was habe ich jetzt gemacht? Ach, lass mich zurück. Ich würde so gerne. Kann man nicht. Was gesagt worden ist, ist gesagt worden. Was gemacht worden ist, ist gemacht worden. Kein Engel und kein Dämon, auch hier wieder Mr. T persönlich nicht, kann zurück in die Zeit. Und jetzt kommt der Knaller, Leute. Selbst Gott, der Allmächtige. Du musst dir mal eine Liste machen, was Gott, der Allmächtige, von sich sagt, dass er das nicht kann oder nicht will. Gott kann nicht lügen. Es gibt, das ist interessant. Eigentlich könnte er ja alles, aber Gott erklärt von sich bestimmte Dinge. Selbst Gott kann nicht zurück in die Zeit und Dinge für sich beschönigen. Das heißt, Dinge, die in der Geschichte, in der Vergangenheit passiert sind, sind Realität. Und niemand kann sie verändern. Wir denken, oh, wie schrecklich. Das ist nur, wir Menschen machen uns immer erst Sorgen, sehen alles negativ. Ich möchte euch mal einen Perspektivwechsel heute bringen. Das kann man auch ganz anders sehen. Und zwar positiv und ermutigend. Und ich predige heute Morgen keinen Schrecken, sondern ich predige das Evangelium, die gute Nachricht. Denn unser Gott, und das sagt die Bibel immer wieder, hat immer wieder in der Gegenwart, in diese Zeit, die wir vom Griechischen, diesen Ablauf, Chronos steht da im Griechischen, die fortlaufende Zeit. Gott hat, wenn es günstig war und er gemerkt hat, strategisch, jetzt passt es, hat er immer in die Gegenwart eingegriffen. Als die Zeit erfüllt war, da steht dann im Griechischen Kairos. Als die Zeit hochqualitativ ist, es passt jetzt alles, dass der Messias kommt. Die Landwege sind gesichert, die Seewege sind gesichert. Es gibt eine Weltsprache, Griechisch. Versteht ihr? Jetzt ist der Zeitpunkt, dass ich das Evangelium ausbreiten kann über die ganze Welt. Jetzt ist der beste Zeitpunkt gekommen. Und das hat Gott immer gemacht. Er hat in die Zeit immer wieder eingegriffen. Er muss nicht zurückreisen. Er hat immer die günstigen Zeitpunkte abgewartet, um etwas zu tun, in Christus Fakten auf dieser Erde zu schaffen, in der Zeit zu schaffen, in Christus die Erlösung, dass er am Kreuz für unsere Sünden stirbt und dass Jesus, sein Sohn, von den Toten auferstanden ist. Er hat Heilstatsachen und Fakten geschaffen, die niemand, kein Mensch und kein Teufel jemals wieder verändern kann. Es ist vollbracht. Wow, das ist gute Nachricht, Leute. Das ist richtig gute Nachricht. Der Teufel kann nicht zurück in die Vergangenheit und das verändern. Das geht nicht. Es ist geschehen ein für alle Mal, für alle Menschen, für alle Zeiten. Das ist die Realität Gottes. Wow, ist Gott nicht gut? Da sind alle Möglichkeiten und deshalb redet die Bibel von Hoffnung. Es gibt Hoffnung für die Menschen, die glauben. Und deshalb ist es so unfassbar wichtig, selbst wenn meine Vergangenheit, ich kann jetzt daran nichts ändern, die Bibel redet ganz interessant über diese Themen von dem Blick zurück, macht das nicht. Ne? Ich vergesse, was hinter mir liegt. Der Apostel Paulus sagt ganz eindeutig, ich strecke mich aus nach dem Ziel in die Zukunft, was vor mir liegt, danach richte ich mein Leben aus. Hör auf, in der Vergangenheit rumzuwühlen und rumzusuchen. Da würdest du nur, der Colin hat früher mal gesagt, wenn du in der Vergangenheit gräbst, Colin Urquhart. Ich kann mich erinnern, ich war auf einer Leiterkonferenz, wo er sagte, Was erwartest du, wenn du in der Vergangenheit rumgräbst? Und wenn du dann in der Erde buddelst, was wirst du finden? Knochen, Leichen. Versteht ihr? Lass das in der Vergangenheit rumzusuchen. Lass das nicht zu, dass der Teufel kommt und dich an die Vergangenheit erinnert. Es gab mal so ein T-Shirt, das ist ein wunderbares T-Shirt. Wenn der Teufel kommt und dich an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnere ihn an seine Zukunft. Denn das ist der Knaller. Auch wenn die Vergangenheit passiert ist und wir können das nicht zurückdrehen, aber Gott kann uns unsere Sünden durch sein Blut vergeben. Was so wichtig ist, Leute, richtet euch aus in der Gegenwart auf die Zukunft, denn die Zukunft ist noch offen. Niemand kann in die Vergangenheit reisen. Du kannst da nichts mehr machen. Du kannst Dinge versuchen, in Ordnung zu bringen, das ja, aber du kannst, wenn dir jemand umgebracht hat, bleibt der Tod. Wenn du etwas gestohlen hast, dann könntest du es vielleicht zurückgeben, aber du hast es trotzdem gestohlen. Und deshalb wende dich in der Gegenwart der Zukunft zu, weil sie ist noch ein leeres Blatt. Du kannst sie noch beschreiben. Du kannst die Zukunft noch verändern, und zwar positiv. Und das ist die gute Nachricht für jeden Menschen heute Morgen, und zwar auch für dich ganz persönlich. Und es gibt nur eine Ausnahme, die ist in dem Wort festgeschrieben in der Offenbarung. Diese Ausnahme ist, dass die Zukunft für den Satan und seine Engel, für den Antichristen und den falschen Propheten und für alle Menschen, die den Antichristen angebetet haben und sein Mahlzeichen oder seine Zahl 666 angenommen haben, die sind für immer von Gott getrennt und kommen in den feurigen Pfuhl. Das steht eindeutig in der Schrift. Aber für alle anderen Menschen und deshalb auch für dich und mich, ist Hoffnung da, und es ist lebenswichtig zu begreifen, ich kann jetzt in der Gegenwart meine Zukunft mitentscheiden. Hast du das? Du hast deine Zukunft in der Hand. Du hast es in der Hand. Und deshalb sagt die Bibel, nicht morgen, nicht irgendwann, heute ist angenehme Zeit. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Heute, wenn Gott zu dir redet, mach Dinge klar. Wenn der Heilige Geist dir sagt, du musst das noch in Ordnung bringen. Du musst da noch um Vergebung. Du musst dem das jetzt endlich mal vergeben. Jetzt ist mal Schluss. Jetzt musst du aufhören, über den negativ zu reden. Es ist Schluss. Hör auf damit. Du musst jetzt in der Gegenwart erkennen, wenn Gott zu dir redet. Weil dann hat das positive Auswirkungen für deine Zukunft. Jetzt kommt der absolute Knaller, wenn du dachtest, das ist nur das Evangelium. Jetzt kommt noch eine Schippe drauf. Jetzt kommt der Bonus. Der Bonus ist, dass du und wir es nicht nur in der Hand haben, unser eigenes Leben positiv zu verändern, indem wir die richtigen Entscheidungen treffen, wenn Gott was zu uns sagt, sondern Gott hat uns die Vollmacht und Autorität gegeben, das Leben von anderen Menschen positiv in die Zukunft beeinflussen zu können. Habt ihr das? Du kannst, wenn du Gott gehorchst und wenn du dir Weisheit schenken lässt, nicht nur für dich eine wunderbare Zukunft festschreiben lassen vor Gott im Himmel, du kannst Einfluss auf Menschen nehmen, der ihre Zukunft verändert, positiv und nicht nur für ein bisschen, dass ein Mensch vielleicht geheilt wird, sagen wir mal von Krebs, weil wir gerade dieses Thema hatten. Ist wunderbar, aber dann wird der Mensch irgendwann älter und stirbt trotzdem. Aber wir haben, indem wir das Evangelium weitergeben, die Möglichkeit, einen positiven Einfluss auf die Zukunft von Menschen auszuüben, der ihre Zukunft für immer verändern wird. Das heißt, du wirst sie im Himmel wieder treffen. Wow. Deshalb sagt die Bibel, hör auf Gott. Jetzt ist angenehme Zeit. Hör auf das, was er dir jetzt sagt. Und die Bibel sagt Folgendes. Kauft die Zeit aus. Das heißt, nutze die Zeit. Wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Wir wissen nicht, wann erstmal Schluss und dann die Herrlichkeit anbricht. Ihr wisst, was ich meine. Wir wissen das ja nicht. Aber Gott hat uns noch eine gewisse Zeit und Vollmacht gegeben, unsere und die Zukunft von anderen Menschen positiv zu beeinflussen. Lasst uns die Augen schließen und miteinander beten. Halleluja. Wow, wir danken dir, Herr. Wow, du bist gut. Danke, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Gebrauche dein Wort. Und bei den Menschen zu Hause, wirke durch deinen Heiligen Geist. Rede zu uns. Dass du den Menschen klar machst, was jetzt in ihrem Leben dran ist. Zeig den Menschen, das ist jetzt dran für dich. Das musst du jetzt tun. Das solltest du jetzt lassen. Das solltest du jetzt verändern. Den solltest du anrufen. Mit der Person solltest du ein Gespräch führen. Diese Person solltest du einladen. Komm, Heiliger Geist. Weil du hast einen Platz im Himmel, du hast eine Wohnung bereitet für uns. Und die Zeit ist ernst. Und wir wollen diese Zeit nutzen, Herr. Und wenn du spürst, wenn jemand spürt, dass er entweder jetzt laut beten soll, dann darfst du das tun. Wenn jemand spürt und du hast diese Tür zum Reich Gottes noch nicht betreten, obwohl du vielleicht schon gemerkt hast, der hat schon ein paar Mal angeklopft an deinem Leben, dann mach ihm jetzt die Tür auf. Jetzt ist die angenehme Zeit. Ich weiß nicht, ob du Christ bist, wenn du heute Morgen hier bist. Ob du das nur alles wahr hältst. Ich weiß nicht, ob du diesen Schritt schon über die Linie gemacht hast. Ihr Lieben, es ist etwas anderes, wenn ein Mensch über Küssen erzählt oder jemand wurde geküsst. Und Jesus möchte dir den Kuss der Liebe heute geben. Jesus möchte dir die Tür des Himmelreiches öffnen. Wenn du spürst, ich weiß so viel, aber ich bin noch nicht durch diese Tür gegangen, dann wäre heute Morgen der Zeitpunkt, dass du das tust. Ich möchte fragen, ist jemand hier, der das alles weiß von seinem Kopf, aber ist noch nicht durch die Tür gegangen? Heb einfach kurz deine Hand, ich bete dann für dich. Jetzt ist die angenehme Zeit. Oder online. Oder der die Predigt nachhört. Komm jetzt zu Jesus, verändert deine Zukunft für immer. Und wenn du weißt, du hast Dinge zu regeln, dann mach das. Vater, ich bete für Menschen, die jetzt entweder auch live online dabei sind oder das nachhören. Rette Menschen durch dein Wort. Verändere die Zukunft der Menschen, die das hören, für immer positiv. Danke für die Zeit, die du uns geschenkt hast und noch schenken wirst. Halleluja. Amen.